Deutschlandfunk. Der Tag.
Es knallt wieder im Nahostkonflikt. Die israelische Armee geht gegen mutmaßlich radikale Palästinenser vor. Mit Luftangriffen und Bodentruppen in Jenin. Wieso jetzt und wieso mit dieser Härte? Dazu gleich mehr. Und wir sprechen über Heimat. Okay, das klingt jetzt romantischer als es ist. Heimat ist der neue Name der NPD. Heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber, ob der rechtsextremen Partei die Finanzierung gestrichen werden darf oder nicht. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 4. Juli 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Heim und Garten klingt nach einer neuen Lifestyle-Zeitschrift für gestresste Städter, hat damit aber gar nichts zu tun. Heim und Garten, so heißt die derzeit laufende Militäraktion der israelischen Armee im Westjordanland. Israelische Medien sprechen schon von der größten Militäraktion seit der zweiten Intifada vor über 20 Jahren. Allein bis gestern sind mindestens 8 Palästinenser getötet worden.
Es ist ein ganz simpler Grundsatz, der uns leitet. Jeder, der Israelis ermordet, jeder, der plant, uns zu ermorden, gehört entweder ins Gefängnis oder in ein Grab. Jeder, der uns angreift, der Terroristen gegen uns schickt, tut das auf eigene Gefahr. Die Operation Heim und Garten wird so lange weitergehen, bis die Mission abgeschlossen ist.
Das war Benjamin Netanyahu, gestern Abend der israelische Regierungschef. Mit Luftangriffen und Soldaten am Boden geht die Armee gegen ein Flüchtlingslager in der Stadt Jenin, ganz im Norden des Westjordanlandes, vor. Eine Hochburg militanter Palästinenser. Clemens Fernkotte, wir haben ihn gerade schon als Übersetzer von Benjamin Netanyahu gehört, ist im ARD-Studio in Tel Aviv und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Clemens.
Hallo Philipp, servus.
Vielleicht fangen wir erstmal mit Jenin und diesem besagten Flüchtlingslager an. Was hat es damit auf sich?
Also der Begriff Flüchtlingslager geht ja zurück auf die Vertreibung und Flucht palästinensischer Einwohner aus dem ehemaligen Mandatsgebiet, dem britischen Mandatsgebiet, mit der Staatsgründung Israels 1948. Palästinenser nennen dieses Jahr und diesen Zeitraum Nakba, die Katastrophe. Es sind dann palästinensische Flüchtlinge und auch Vertriebene in dem damaligen Westjordanland, das zu Jordanien, wir sprechen jetzt Anfang der 50er Jahre noch, gehörte, gegründet worden unter dem Schutz und auch der Versorgung der Vereinten Nationen. Es wurde dann eigens für die Palästinenser ein palästinensisches Hilfswerk gegründet. Das sind nicht allein Flüchtlingslager in Jenin in dem Fall, sondern in vielen anderen Städten im heutigen Westjordanland, das ja seit dem Sechstagekrieg 67 von Israel besetzt ist. Das ist in Ramallah, ist es in Hebron, es ist auch außerhalb, gibt es wie außerhalb jetzt im Libanon, in Syrien, in Jordanien natürlich auch. Jenin, jetzt das Flüchtlingslager, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das denn eigentlich aus? Also Jenin selber liegt ganz im äußersten Norden des Westjordanlandes. Es lebt unter anderem davon, dass sehr viele israelische Palästinenser, also israelische Staatsbürger palästinensischer Herkunft, rüberfahren. Das ist für palästinensische Israelis kein Problem. Nach Jenin zum Einkaufen, davon prosperieren die. Das ist ein Stadtteil innerhalb einer rund 50.000 Einwohner großen Stadt. Es sind diese Flüchtlingslager, ist also nicht abgesperrt, sondern gibt es nur so ein symbolisches Tor. Und dann wird alles sehr, sehr eng. Mhm. Denn das sind zum Teil Gassen und kleine Wege. Insgesamt von dem Flüchtlingslager ungefähr 15.000 bis 16.000 Einwohner und auf einer Fläche von einem halben Quadratkilometer.
Okay, und das ist eine Hochburg militanter Palästinenser.
Jenin hat in Sprachgebrauch sowohl der Palästinenser als auch im politischen Erinnerungsvermögen einen besonderen Klang. Warum? Weil sie diese Stadt seit langem als eine Art Widerstand gegen die israelische Besatzung gilt. Es gab, du hattest es zu Beginn auch schon kurz erwähnt, wo man sagte, ja, das ist die größte Militäroperation seit der Intifada, also seit dem palästinensischen Volksaufstand Anfang der Nullerjahre. Es gab in Jenin 2002 einen ähnlich massiven Militäreinsatz. Damals, muss man auch sagen, war die palästinensische Autonomiebehörde und deren bewaffnete Organe in Jenin selber und auch bewaffnet. Und zu dem Zeitpunkt hat der damalige Ministerpräsident Ariel Sharon einer Operation nach einem schwerwiegenden Anschlag in Netanya am Pessachabend mit über 50 Toten, mit über 30 Toten, so ist richtig, eingeleitet. Und dann wurde Jenin zum Punkt auch einer heftigen 10 Tage andauernden Schlacht, kann man nicht anders sagen. Mehr als 50 Palästinenser starben, über 20 israelische Soldaten. Und seit diesem Zeitpunkt ist Jenin also im Sprachgebrauch bei allen hier als wirklich ein Statement. Wieso kommt das jetzt oder so? Warum hat sich das jetzt irgendwo auf Jenin wieder konzentriert? Die palästinensische Autonomiebehörde unter dem 1935 geborenen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, der jetzt im November, glaube ich, wenn ich richtig zähle, 88 Jahre alt wird. Es gibt ja die Spaltung des palästinensischen Lagers, es gibt auch keine Wahlen. Diejenigen, vor allem in der jungen Generation, die sich zum Teil dann entweder als autonome Gruppen zusammengeschlossen haben, zum Teil die ganzen Organisationen. Ich meine, Islamischer Dschihad hat also die gelbe Flagge, die vom Hamas hat von mir aus die grüne. Diese Art von Gruppierung gar nicht mehr mögen. Was sie vereint, ist unter anderem die Überzeugung, dass es keinen politischen Weg aus der Besatzung heraus gibt und dass sie sich dann zu militanten Aktionen zusammengeschlossen haben. Israelische Sicherheitsdienste sprechen davon der Jenin-Brigade. Das ist also ein Zusammenschluss von mehreren hundert, überwiegend ganz jungen Männern. Man sieht es jetzt auch von den Todesopfern, die es gibt. Die sind jetzt während dieser Militäroperation, die sind zwischen 16, dann zwei 17-Jährige, 18 und der Älteste von den Todesopfern ist 23 Jahre alt. Die haben sich dann also dort zusammengeschlossen und israelische Sicherheitskräfte haben dann immer wieder gesagt, dass im Verlauf der letzten Monate, fast der letzten anderthalb Jahre, immer wieder, wenn es zu Anschlägen auf israelische Staatsbürger im besetzten Westjordanland gekommen ist, dann seien die nach Jenin und zwar in dieses Flüchtlingslager geflohen. Ich gebe mal ein Beispiel. Gestern relativ lange mit einer Sprecherin der israelischen Streitkräfte über den Einsatz in Jenin gesprochen. Und ich kriegte erstmal die ersten 10 Minuten gesagt, also gut, ihre Sicht, klar, ihre Sichtweise, dass also wirklich ein Hornissennetz wäre, dass also bisher auch die großen palästinensischen Extremistenorganisationen Geld zahlen würden den jungen Leuten, dass sie sich anschließen würden. Die hätten dann zum Teil, was weiß ich, überhaupt gar keine Waffenausbildung. Die hätten dann irgendwie ein Gewehr in der Hand und wären dann auf einmal Kämpfer. Das fänden sie in dem Alter ganz cool.
Okay, jetzt hast du es gesagt. Wir reden nicht über den Gazastreifen, wo ja die radikal-islamische Hamas auch das Sagen hat, sondern immer noch übers Westjordanland, wo ja theoretisch zumindest Mahmoud Abbas das Ruder in der Hand hat. Aber das hat er nur noch in der Theorie.
Nein, er hat es auch nicht weder in der Theorie noch in der Praxis. Er hat es auch nicht in der Theorie, wenn ich das sagen darf. Ja. Nach dem Osloer Abkommen, also der hoffnungsvollen Phase Anfang der 90er Jahre, man sagt, es sind nur noch 5 Jahre bis zur Gründung eines eigenständigen palästinensischen Staates an der Seite Israels, und zwar eines friedlichen palästinensischen Staates, wurde das aufgeteilt, und zwar in ein Area A, C und B. So, das C-Gebiet gehört also größtenteils, das sind 60% der gesamten Fläche, ausschließlich der unter israelischer Kontrolle. Da ist überhaupt keine Autonomiebehörde, gar nichts. Dann gibt es Zonen, die sind B, das sind also Städte, die sind unter palästinensischer Verwaltung und dort können allerdings nur Sicherheitskräfte, Palästinenser, es sind ja meistens also bewaffnete Polizisten und Feuerwehr und so weiter, nur mit Genehmigung der israelischen Behörden rein. Und dann gibt es, und dazu gehört Jenin, auch das Flüchtlingslager, sogenannte Area A, das sind dann ausschließlich unter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Was du allerdings meintest, war nicht allein das, sondern dass der Kontrollverlust der palästinensischen Autonomiebehörde und der Ansehens- und Machtverlust einhergeht natürlich auch mit einer politischen Entwicklung der vergangenen Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, dass seit 2014 ist nicht immer das, was zum Teil danach immer noch in vielen Jahren gesagt wird, ein Friedensprozess, Zwei-Staaten-Lösung, das ist tot. Diese Gespräche sind beendet worden und seitdem gibt es keine politisch-diplomatische Perspektive. Und das trägt sicherlich auch zu den Geschehnissen der vergangenen Jahre hier und jetzt im extremen Fall jetzt mit dieser sehr groß angelegten Militäroperation der israelischen Streitkräfte in Jenin.
Okay, das heißt, wenn Mahmoud Abbas, so wie er das jetzt getan hat, die Militärschläge natürlich verurteilt, der Israelis und die Sicherheitskooperation zumindest verbal mit den israelischen Streitkräften einstellt, dann hat das de facto nichts zu sagen.
Das hat er schon oft gemacht. Ja. Also das ist ja nicht so, dass er sagt, dann geht das vielleicht eine Woche oder zwei, das wissen auch alle palästinensischen Einwohner im besetzten Westjordanland und sagt, das ist völlig wirkungslos. Auch Palästinenser im Gazastreifen oder Palästinenser auch im annektierten Ostteil Jerusalems, die sagen, ja gut, dolle Aktion, wenn man das mal ein bisschen flapsig sagen kann, aber das bringt mir für meine Lebensperspektive rein gar nichts.
So, und trotzdem stellt sich bei der israelischen Armee natürlich immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Es gab ja auch schon die ersten Ermahnungen, unter anderem der USA, dass man doch bitte auf die Verhältnismäßigkeit achten soll, zu Recht?
Naja, also hier in israelischer Politik, jedenfalls Regierungspolitik und auch den doch überwiegend Armee und Regierung sehr nahestehenden größeren Medienhäusern, es gibt löbliche Ausnahmen, ich meine, gesagt dazwischen, die sind voll der Auffassung, es gäbe zurzeit null internationale Proteste dagegen. Das von dir zitierte amerikanische Außenministerium, der Sprecher, weil er sagt, ja, Recht auf Selbstverteidigung und bitte verhältnismäßig. Also es gab weder von der EU, was sonst immer oft kommt, noch aus anderen. Es kam allein von den drei arabischen Staaten, die einen Vertrag haben mit Israel, also neben Ägypten und Jordanien, also auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und es gab dann also auch eine Resolution der Islamischen Konferenz. Bloß das ist völlig irrelevant letztendlich. Die israelische Regierung ist wirklich mit sich insofern zufrieden, als dass diese Militäroperation nicht, wie sonst oft, ein harsches, sag ich mal, Verdammungsecho bei alliierten und befreundeten Partnerländern hervorgerufen hat, sondern da ist ein palästinensischer Zeitungsartikel heute Morgen in Al-Quds, da sagt er, es ist ein dröhnendes Schweigen.
Mit anderen Worten, daraus zieht man den Schluss, das, was wir machen, ist mehr oder weniger alternativlos jetzt in dieser Situation.
Ja, ich meine, lass uns vielleicht mal kurz noch 2, 3, 4 Wochen zurückblättern, wieso es dazu gekommen ist. Premierminister Netanyahu ist, obgleich er sich immer wieder als harter Hund und wenn man das ein bisschen salopp sagen darf, und Mr. Sicherheit garantiert auch präsentiert, eher vorsichtig mit Militäreinsätzen. Also das war eigentlich immer so ein wenig das Markenzeichen. Und auch die Armeeführung hielt jetzt gar nichts, auf Deutsch gesagt, davon, eine große mit 1000 Soldaten und Eliteeinheiten, Fallschirmjäger mit Räumbaggern, mit Drohnen, mit Luftaufklärung, mit Shin Bet, dem Inlandsgeheimdienst, da reinzugehen. Aus Sorge, dass natürlich sehr schnell sowas aus der Hand geraten kann und eskalieren kann. In den vergangenen Wochen gab es Anschläge auf israelische Staatsbürger im besetzten Westjordanland. Vor allem dann halt ging jeweils die Armee sonst immer nur rein punktuell, so wie sie es sagte, nach Jenin rein, raus. Bei dem letzten vor 2, 3 Wochen blieben die hängen, die israelischen Streitkräfte in Jenin. Und zwar entdeckten sie erstmals, dass sie auch Sprengfallen hatten und die eingesetzten Soldaten dort in weiten Teilen kaum mehr rauskamen, weil die Fahrzeuge auf einmal nicht mehr mobil waren. Da musste man dann rein mit einem Hubschrauber zum ersten Mal seit 20 Jahren auch schon mal eine Drohne einsetzen, um die zu, in Anführungsstrichen, zu evakuieren. Das hatte die dann doch überrascht gesagt, woher haben die das jetzt alles? Und das zweite ist, kurz darauf gab es dann einen Anschlag auf eine Raststätte hier entlang der Straße 60. Die geht von Norden nach Süden durch das Westjordanland, von Hebron hoch bis Jenin, eine Tankstelle auch mitten im Westjordanland, in der Nähe der Siedlung Eli. Und da sind dann 2 Palästinenser hingegangen mit Handfeuerwaffen und haben dort 4 Israelis, die dann beim Kaffee trinken, Cola kaufen oder ähnliches, erschossen. Und das bewirkte unter anderem dann Pogrome von israelischen Siedlern, die dann also eindrangen. Am Sonntag war ich in diesem Dorf, habe mir das angeschaut, ein sehr wohlhabendes Dorf nördlich von Ramallah, bei dem ein Mann getötet worden ist, ein 25-Jähriger, und Häuser gebrandschatzt wurden. Und zwar ungehindert waren da 200 bis 300 bis 400 da. Das heißt, das hatte auch eine riesige Reaktion auch innerhalb des palästinensischen Lagers. Und dann kamen die israelischen Streitkräfte dann auf diesen Plan. Und man darf nicht vergessen, die Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu sind ja unter anderem 2 rechtsextreme Siedlerparteien. Und deren Minister wie auch deren Parlamentsmitglieder haben in den vergangenen Wochen zum Teil in einer kaum wiederzugebenden Sprache der Armeeführung vorgeworfen, einfach zu feige zu sein. Sie verglichen sie unter anderem eine Ministerin mit der Wagner-Gruppe, und das sei also unsäglich, und standen von daher von vornherein darauf gesagt, es geht nicht um 1 oder 2, sondern wir müssen damit echt mal gründlich aufräumen. Und dagegen hatte sich Netanyahu und die Armeeführung längere Zeit gesagt, also das ist jetzt keine so, auf Deutsch gesagt, praktikable und gute Idee. Und jetzt nach den Geschehnissen, die ich eben geschildert habe, war dann vor ungefähr, so wird es hier korportiert, vor 10 Tagen der Entschluss gefasst worden, dies jetzt zu tun.
Okay, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also ist es doch durchaus zumindest so, dass diese in Teilen rechtsradikale Regierung die Armee bzw. Netanyahu zumindest antreibt? Was das
ja, sicher richtig. Ja. Smotrich, der Finanzminister, ist zugleich auch, das hat er ausgehandelt oder haushandeln können mit dem Verteidigungsminister, er ist auch im Verteidigungsministerium Minister und zwar zuständig dann dort, letztendlich für Siedlerbelange, das nennt sich dann ein bisschen anders, für zivile Angelegenheiten. Und das heißt, wenn von mir aus der Finanzminister auch zugleich dann auch die Hand drauf hat, wie viel Etat die Streitkräfte bekommen, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Machtmittel auch in der Hand. Und das Zweite ist natürlich auch, dass Fallstricke auch, die bislang immer noch da waren beim Siedlungsausbau, gelöst worden sind. Es sind die Freigabe für bis zu 5.000 neue Wohneinheiten freigegeben worden. Sonst war das immer so ein vierteiliger Prozess. Das gibt es jetzt nur noch ein Jahr und dann ein Schluss. Das ist jetzt vorbei. Und es wurden vor allen Dingen auch, und das widerspricht völkerrechtlich, ist das ja die Besetzung und dann Besiedlung völkerrechtlich verboten. Die Israelis sehen das ja aus vielerlei Gründen komplett anders. Aber selbst unter israelischem Recht ist es verboten, sogenannte illegale Outposts, also Außenposten zu besetzen. Das ist in der vergangenen Woche sind 9 Hügel dazu hatte und eine 7 Hügel, so ist richtig, besetzt worden auch und okkupiert worden von extremistischen Siedlern, angespornt auch von Minister für nationale Sicherheit, dem Polizeiminister Ben-Gvir. Der sagte, stürmt hoch auf die Hügel und nehmt sie euch.
Was die Lage natürlich extrem befeuert hat. Jetzt wissen wir aber auf der anderen Seite, Clemens, wegen der parallel laufenden Proteste auch gegen die Justizreform der rechten Regierung, dass es eine sehr, sehr lebhafte Zivilgesellschaft in Israel geht. Wie steht denn die Opposition in dieser Sache da?
Wange an Wange, hätte ich beinahe gesagt. Nein, in solch Gelegenheiten ist die Opposition komplett mit dem Regierungshandeln in Übereinstimmung. Der Vorgänger von Premierminister Netanyahu, Lapid, hat also auch gleich zu Beginn gesagt, das sei genau die richtige Aktion und sie würde vollkommen unterstützen, da würde kein Blatt dazwischen passen. Und auch der Oppositionsführer Gantz, der ehemalige Generalstabschef, darf man auch nicht vergessen, sagte das ähnlich. Was die Demonstrationen angeht, das war wirklich erstaunlich. Am Montag hatte also auch die Protestbewegung Demonstrationen angekündigt, unter anderem auch am internationalen Flughafen in Ben-Gurion. Und da kamen die dann auch. Die waren am frühen Abend zu mehreren 10.000 dort, unter anderem auch in der Ankunftshalle, wer jeder mal in Tel Aviv gekommen ist, die war komplett mit Protestierenden dabei, die dagegen protestierten, dass tatsächlich die Befugnis des obersten Gerichtshofs, es gibt ja in Israel, wie wir alle wissen, keine Verfassung, dass die aufgehoben, aufgeweicht werden und dass dann, worüber jetzt wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, dass dann diese Kräfte ungebremst und unkontrolliert das tun könnten, wovon viele glauben, dass es wirklich ins Verderbnis führt.
Okay. Wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, stellt sich natürlich die Frage, wie soll das dann jetzt enden, diese Militäraktion?
Naja, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass sofern nicht, und es gibt immer Eskalationsstufen, die man nicht so vorhersieht, sofern die israelischen Streitkräfte, das ist mein Eindruck, und auch die politische Führung, jedenfalls was den Premierminister angeht, die Sache schnell beenden, dann ist das, insofern kommen wir nochmal zu Beginn auf diesen Heim- und Garten-Ausdruck zu sprechen. Es gibt im israelischen Sprachgebrauch, nicht nur im politischen, wenn von mir aus solche Militäroperationen, die sonst halt in der Regel mit dem Gazastreifen zu tun hatten, nennt man den Rasenmähen. Den Rasenmähen heißt, dass man also mit einem Militäreinsatz für einen bestimmten Zeitraum X, der dauert vielleicht also nach einem solchen Einsatz mehrere Monate, Ruhe hat, nämlich auf Hebräisch Sheket. Und dementsprechend ist das zunächst erstmal auch die Perspektive, dass für die nächste Zeit es dort gäbe. Politisch darf man allerdings nicht vergessen, dass ich nachdem, und wir hatten zu Beginn auch über Jenin gesprochen, es handelt sich ja dabei um Traumata auch von Leuten. Es sind in der Nacht von gestern mehrere tausend Palästinenser aus dem Flüchtlingslager dann also direkt in andere städtische Einrichtungen, weil sie der israelischen Invasionsarmee, so bezeichnen sie jetzt da auch in Jenin, haben fliehen müssen. Das ist etwas, was die Großmutter erlebt hat, das ist, was die Mutter erlebt hat, das ist, was die Söhne erleben. Und das ist halt die politische Perspektive, denen fehlt jegliche Perspektive. Und das ist ein Humus, von dem sehr viele auch wissen, dass da extrem, sag ich mal, gefährliche Pflanzen drauf wachsen können.
Keine guten Aussichten, wie eigentlich fast immer in letzter Zeit, wenn wir über Israel bzw. den Nahostkonflikt gesprochen haben. Clemens, danke dir.
Gerne.
Wenn in Karlsruhe was wirklich Wichtiges ansteht, dann fährt unsere Korrespondentin, die wirklich was von Jura versteht, da auch hin. Hallo Gudula Geuter in Karlsruhe.
Hallo, sehr nett.
Ja, und dabei geht, es ist ja nun mal so, und es geht um eine Partei, die es eigentlich nur noch auf dem Papier gibt und die jeder unter einem Namen kennt, den sie auch gar nicht mehr hat, die rechtsextreme NPD, die mittlerweile die Heimat heißt. Warum ist das Thema dann trotzdem so wichtig?
Das ist natürlich ein Erbe, das man hier jetzt hat. Dieses Verfahren wurde 2017 angestrengt und ich bin nicht sicher, ob man das jetzt angestrengt hätte gegen die NPD. Aber zum Beispiel Bärbel Baas, die Präsidentin des Bundestages. Der Bundestag ist ja eine der drei Verfassungsinstitutionen, die hier diesen Antrag gestellt haben, der NPD oder der Heimat die Staatsgelder zu streichen. Die hat heute gesagt, das sei staatspolitisch von großer Bedeutung. Sie sagte, es ginge um Strategien der Extremismusabwehr, um den Umgang mit extremistischen Parteien und es gebe heute die Chance, einen weiteren Akzent zu setzen zur weiteren Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das heißt, daraus hört man schon, es geht hier um die ganz großen Fragen, aber wie du sagst, an einem eigentlich inzwischen sehr kleinen Fall mit der NPD. Mhm. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das ist natürlich schwierig. Da muss man jetzt irgendwie argumentieren und wird sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie wichtig das tatsächlich ist. Aber was hier wirklich wichtig ist, das ist, wir reden hier von einem Verfahren, Staatsgelder in der Parteienfinanzierung zu streichen. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass das stattfindet, weil das noch nicht oft stattgefunden, also weil es das noch gar nicht lange gibt in der Verfassung. Und das heißt, hier werden Maßstäbe gesetzt. Hier wird deutlich gemacht und durchexerziert, welche Maßstäbe für so etwas gelten. Und das ist tatsächlich wichtig.
Okay, es geht also um die Parteienfinanzierung und ob man Parteien, wenn sie nicht auf dem Bundesgrundgesetz stehen, von der Finanzierung ausschließen darf. Parteien bekommen Steuergelder. Genau. Wer entscheidet eigentlich überhaupt grundsätzlich, wie viel Geld welche Partei vom Steuerzahler bekommt? Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen in dem Kontext.
Das entscheidet nicht Bärbel Baas, aber das liegt tatsächlich bei der Bundestagsverwaltung, deren Chefin sie ist. Und da geht es um die klassische, sozusagen positive Parteienfinanzierung. Parteien bekommen ja Geld ab einer gewissen Schwelle, die ist ziemlich niedrig, zum Teil bei einem 0,5%, bei 1% pro Wählerstimme. Sie kriegen dann nochmal Geld zusätzlich vom Staat obendrauf, wenn sie Mitgliedsbeiträge bekommen, wenn sie Spenden bekommen. Und ich habe eben gesagt, das ist sozusagen die positive Finanzierung. Es gibt auch die andere Parteienfinanzierung, die darin besteht, dass der Staat kein Geld verlangt von Parteien. Das betrifft Körperschaftssteuer und andere Steuern. Das betrifft auch die Erbschaftssteuer. Ja. Und das betrifft auch die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Und das sind alles Fragen, die durchaus auch die NPD betreffen. Es ist ja so, dass die NPD seit dem Jahr 2021, glaube ich, kein Staatsgeld mehr bekommt aus der Parteienfinanzierung. Aber diese Fragen, eben zum Beispiel keine Erbschaftssteuer, das spielt auch für die Heimat, die NPD, durchaus eine Rolle.
Okay, und wie kommt es jetzt, dass das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet, ob die NPD von dieser Parteienfinanzierung ausgenommen wird?
Ich würde gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wir haben ein gescheitertes Parteiverbotsverfahren. Es gab ja den Versuch, durch das Bundesverfassungsgericht die NPD verbieten zu lassen. Das war ein langes, aufwendiges Verfahren, an dessen Ende auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, diese Partei ist verfassungsfeindlich. Das Verfassungsgericht hat nur dazu gesagt, aber diese Partei ist so bedeutungslos, dass sie diese verfassungsfeindlichen Ziele nicht durchsetzen kann. Das hat auch den Hintergrund, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so eine Rechtsprechung hat. Und deshalb wird diese Partei nicht verboten. Und das ist natürlich unbefriedigend, dass man nun festgestellt hat, eine Partei ist verfassungsfeindlich und trotzdem nicht verboten werden kann. Und schon das Verfassungsgericht hat so eine Bemerkung gemacht und auf die ist dann der Bundestag zurückgekommen und der Bundesrat, dass es Sache des Gesetzgebers sei, zu entscheiden, ob man nicht sozusagen eine Zwischenebene einzieht. Ob man nicht sagt, gut, verboten nicht, aber kriegt zum Beispiel keine Gelder mehr aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Genau diese Möglichkeit haben Bundestag und Bundesrat geschaffen, indem sie das Grundgesetz geändert haben, Artikel 21, der die Parteien schützt. Da ist der Absatz 3 so gefasst worden, dass es da eben jetzt diese Möglichkeit gibt, als ein Verfahren, in dem das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Das wurde 2017 ins Grundgesetz eingefügt, auch noch 2017. Das Jahr der Entscheidung des Verfassungsgerichts auch, alles im selben Jahr. Auch noch 2017 haben Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung diesen Antrag gestellt. Und über diesen Antrag wird jetzt verhandelt.
Okay, und wo du sagst, ist ja ganz interessant, was das Bundesverfassungsgericht bei der Urteilsbegründung 2017 genau gesagt hat. Ich spiele nochmal den damaligen Präsidenten Andreas Voskuhle ein.
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt. Ob in einer solchen Situation auch andere Reaktionsmöglichkeiten sinnvoll sind, wie zum Beispiel der Entzug der staatlichen Finanzierung, hat nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der verfassungsändernde Gesetzgeber zu entscheiden.
Na, das war ja schon fast ein Wink mit dem Zaunpfahl. Verbieten geht nicht, aber Geld wegnehmen geht schon. Und das würden wir dann auch so durchwinken.
So interpretiert das auch die NPD und spricht von einem Schauprozess. Ist übrigens deswegen auch nicht erschienen hier, was sehr ungewöhnlich ist. Man kann auch sagen, sie haben einen Hinweis gegeben, dass diese Möglichkeit offen ist. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass das hier durchlaufen würde. Also die Frage, ob das eigentlich unter Demokratiegesichtspunkten geht, dass man, also Demokratie steht ja im unabänderlichen Teil des Grundgesetzes. Und deswegen stellt sich hier tatsächlich die Frage, zumindest wurde sie diskutiert, des sogenannten verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Das hat es noch nie gegeben, wird aber immer mal wieder diskutiert. Die Frage, verbietet es nicht schon der Grundgedanke des Demokratieprinzips, dass man hier, Kritiker würden sagen, ein kaltes, ein kleines Parteiverbot macht, dass man eine Partei austrocknet unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit der Parteien, die eben an sich in der Parteiendemokratie ganz wichtig ist.
Okay. Und was wollen die Richter dann jetzt konkret wissen? Worum geht es ihnen?
Der Berichterstatter Peter Müller, das ist der frühere Ministerpräsident des Saarlandes, hat hier schon in den einleitenden Worten sehr deutlich gemacht, dass nach Ansicht der Richter dieses Verfahren nicht ohne ist. Hat zum Beispiel deutlich gemacht, dass es im Grundgesetz keine Gesinnungsgrenze geben darf und dass auch unter Demokratiegesichtspunkten das hier deutlich geprüft werden muss. Das ist auch theoretisch länger diskutiert worden. Es geht aber auch noch mal um die Fairness des Verfahrens. Wir erinnern uns, es gab nicht nur dieses gescheiterte NPD-Verbotsverfahren, sondern sehr viel früher ist schon mal ein Verbotsverfahren daran gescheitert, dass in dem Moment V-Leute in den Vorständen der Partei saßen. Und diese Fragen der Fairness, also auch zum Beispiel, dass die Kommunikation der Partei mit ihrem rechtlichen Vertreter nicht ausgeforscht wird, die Strategie der Partei nicht ausgeforscht wird und Ähnliches. Das hat ja auch eine größere Rolle gespielt. Da ist auch Thomas Haldenwang aufgetreten, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der nochmal deutlich gemacht hat, seit 2012, also das heißt in Vorbereitung des vorherigen Verbotsverfahrens, seitdem sind die Führungsgremien der Partei eben frei von Verfassungsschutz-Einflussnahme. Es hat dann hier zwei konkrete Fälle gegeben, die diskutiert worden sind, weil die NPD gesagt hat, da ist der Landesverfassungsschutz Nordrhein-Westfalen auf einzelne Personen zugetreten. Also man hat hier schon deutlich gemacht, dass man auch diese Fragen ernst nimmt. Allerdings ist eben die NPD nicht da. Und dann ist es schwierig, diese Fragen wirklich zu diskutieren, weil das geht nur in einem kontradiktorischen Verfahren. Das geht nur mit Rede gegen Rede und mit einem Streit, der dann vielleicht zu anderen Ergebnissen führen wird.
Ja, ist logisch. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das Verfassungsgericht hat die Verfassungsfeindlichkeit der NPD ja schon festgestellt. Im Prinzip,
nein, die hat es zwar schon mal festgestellt, aber die Frage ist natürlich, ob das immer noch gilt. Man kann ja nicht sagen, einmal verfassungsfeindlich, immer verfassungsfeindlich. Die Maßstäbe werden ähnliche sein, auch die Formulierung im Grundgesetz ist genau die gleiche für die Voraussetzungen für den Ausschluss. Aber trotzdem muss das natürlich immer noch gelten. Es ist deswegen auch so, dass dieser Antrag nur für 6 Jahre gestellt wird. Danach kann ein neuer Antrag wieder gestellt werden, sozusagen für eine Verlängerung. Aber das ist zeitlich begrenzt, das ist nicht der ewige Ausschluss.
Okay, ja, und diese 6 Jahre, wenn man 2017 als Maßstab nimmt, die sind da jetzt ja auch dann rum. Jetzt ist höchstwahrscheinlich ein Grund, warum die NPD-Heimat überhaupt keine Rolle mehr spielt, auch der, dass die meisten rechtsextremen Wähler eine neue Heimat gefunden haben, nämlich die AfD. Und genau diese grundsätzliche Frage werfen ja auch einige auf. Wenn man also der NPD das Geld wegen Verfassungsfeindlichkeit entziehen kann, wie verhält es sich dann mit anderen Parteien? Spielt das eine Rolle?
Das spielt insofern eine Rolle, als wir das natürlich gefragt haben. Und die NPD selbst sagt, ich habe ja mit dem Vorsitzenden Franz vor der Verhandlung gesprochen, das solle eine Blaupause sein für das Vorgehen gegen andere Parteien. Das ist natürlich die Frage, wenn man so scharfe Geschütze der sogenannten wehrhaften Demokratie auffahren will, ob man dann mit der Finanzierung anfängt oder ob man dann eben nicht auch an das Verbot ranginge. Wobei eben die ganz andere Frage ist, welche Lehren man aus dem NPD-Verbotsverfahren zieht. Du hast es gesagt, die NPD spielt keine Rolle mehr. Der Rechtsextremismus spielt durchaus noch eine Rolle, sodass eben man sagen kann, das hatte Erfolg, das Verbot, weil es die NPD praktisch nicht mehr gibt. Oder man kann sagen, es hatte keinen Erfolg, weil es eben gegen das Gedankengut nichts geholfen hat. Das Verbot, diese Fragen kann man hier natürlich auch stellen. Das sind aber natürlich keine Fragen, die unmittelbar in der Verhandlung eine Rolle spielen. Da wird Recht abgeprüft, sozusagen.
Schon klar. Ist es denn so, dass innerhalb des normalen Parteienspektrums alle diesen Weg gut finden, dass man rechtsextremen Parteien die Finanzierung versagt, dass man grundsätzlich eben mit diesen Mitteln gegen Parteien vorgeht, also auf nicht politischem Weg sozusagen gegen diese rechtsextremen Parteien?
Es ist in dieser Frage der wehrhaften Demokratie manches umstritten. Den Antrag, der zu dem Urteil 2017 geführt hat, hatte nur der Bundesrat gestellt. Das heißt, auch da zeigt sich schon, da hatte es und sei es auch nur strategische Fragen gegeben. Diesen Antrag jetzt, der hat ja zur Vorgeschichte, dass wirklich festgestellt wurde, die NPD ist verfassungsfeindlich und unter den Voraussetzungen haben Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung diesen Antrag gestellt und zwar der Bundestag auch mit sehr großer Mehrheit. Allerdings nur mit sehr großer Mehrheit und nicht ohne Widerspruch. Ja. Es haben sich Teile der Linkspartei enthalten und es hat zum Beispiel massiven Widerspruch gegeben von Renate Künast, von den Grünen, die eben ganz grundsätzliche Zweifel hatte, ob man an diesen Artikel 21, der eben die Parteien regelt, als etwas, wo sich Bürger unmittelbar zusammenschließen, ob man an den nochmal mehr einschränkend drangehen sollte und hat das völlig unabhängig von der Frage der NPD, für die sie nun sicherlich keine Sympathien hat, als Frage aufgeworfen.
Also es bleibt ein umstrittenes Thema. Noch eine Frage. Wie lange wird jetzt verhandelt werden? Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? Waren 2 Fragen, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Angesetzt war die Verhandlung für 2 Tage. Dadurch, dass die NPD nicht da war, wird das wahrscheinlich, wir sprechen hier gegen kurz vor 15 Uhr jetzt an diesem Dienstag. Es geht gleich nach der Mittagspause weiter. Wahrscheinlich wird die Verhandlung hier bald vorbei sein, weil eben die Auseinandersetzung.
Gibt kein Kreuzverhör.
Fehlt. Es kommen viele kritische, es gibt viele kritische Fragen von der Richterbank, aber das ist natürlich trotzdem was völlig anderes, als wenn der Antragsgegner da sitzen würde. Insofern ist die Verhandlung sehr viel kürzer als gedacht. Es gibt keine Erfahrung. Ich habe es gesagt, das ist das erste Mal, dass in dieser Verfahrensart entschieden wird. Es gibt deswegen keine Erfahrung, wie lange sowas dauert. Man kann aber allgemein sagen, in anderen Verfahren, dass sich das eher in Monaten als in Wochen bemisst,
Kudula,
bis ein Urteil kommt.
Dann hoffe ich, dass du gleich wieder reinhuschen kannst, gleich die Mittagspause vorbei ist. Und halt uns auf dem Laufenden.
Das tue ich. Danke.
Tschüss. Danke dir. Und mehr haben wir für heute auch nicht im Angebot. Beschwerden bitte hierhin, dertag@deutschlandfunk.de. Lob und Anregungen im Übrigen an die gleiche Adresse, dertag@deutschlandfunk.de. Moritz Küpper war Redakteur dieser Folge und ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.